HR Info. Netzwelt.
Tafel, Kreide und Schulbank werden aktuell in Hessen eingetauscht gegen Laptop, WLAN und E-Mail-Programm. Seitdem die Schulen aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus keinen Unterricht im Klassenraum mehr anbieten, müssen Schulen umdenken. Wer jetzt glaubt, die Kinder und Jugendlichen sitzen nur zu Hause und zocken Videogames, der irrt. Digitale Lernplattform, so heißt das Stichwort. Dort können sich Schüler jeden Tag ihre Schulaufgaben für den Tag herunterladen und bearbeiten oder sich in einem virtuellen Klassenraum zusammenfinden. Aber wie gut sind die Schulen, Kinder und Eltern in Hessen darauf vorbereitet? Und wie sieht es in puncto Datenschutz aus? Das schauen wir uns heute in der hr-info-Netzwelt an. Schüler im Homeoffice, wie gut ist digitaler Unterricht in Zeiten von Corona? Mein Name ist Juli Rutsch. Für mich als Schülerin wäre das damals alles noch absolut undenkbar gewesen. Ich bin jetzt Mitte 30 und als ich noch zur Schule gegangen bin, da waren gerade mal Overhead-Projektoren gefühlt die große technische Innovation. Heute durch die voranschreitende Digitalisierung bieten Online-Programme den Schülern ganz andere Möglichkeiten. Heute kann Unterricht im Netz stattfinden und auch mal so hier klingen.
Hallo, in diesem Video lernst du, Grundaufgaben der Prozentrechnung zu lösen. Bevor wir uns nun die Beispielaufgaben anschauen, möchte ich dir erklären, wie du am besten vorgehst, Grundaufgaben der Prozentrechnung zu lösen.
Das ist ein Lernvideo der kommerziellen Online-Plattform SofaTutor. Die können Schulen erwerben und auf ihre Bedürfnisse ausrichten lassen. Andere sind zum Beispiel iSurf oder It's Learning. Aber auch Google und Microsoft bieten Plattformen an, die eigentlich in Unternehmen eingesetzt werden, aber auch für Schulen verwendet werden können. Es gibt in Hessen aber auch eine landeseigene Online-Plattform, die heißt Moodle, die befindet sich aber noch in der Testphase. Schauen wir doch mal ins Homeoffice von Schülerin Cora. Sie ist 10 Jahre alt und geht in die 5. Klasse auf das neue Gymnasium in Rüsselsheim. Und ihre Schule nutzt bereits eine Online-Plattform, nämlich die App It's Learning. Gehen wir mal mit ihr durch, wie die eigentlich funktioniert.
Ja, also ich kann jetzt hier gucken, meine Fächer angucken und dann kann ich gucken, ob mir die Lehrer Nachrichten geschickt haben. Und wenn ja, kann ich mir die halt ausdrucken und ja, jetzt in der Corona-Zeit die dann bearbeiten. Gucken wir mal kurz.
Dafür sitzt Cora vor ihrem Tablet, das muss natürlich an das Internet angeschlossen sein und sie braucht neben der eigentlichen App auch noch einen Drucker. Gehen wir mal mit ihr durch diese App hindurch und schauen, was ihr Biologielehrer ihr im Moment aufgetragen hat.
Jetzt sehe ich hier meine Nachricht von meinem Biolehrer, was ich halt zu tun habe. Also das sind ziemlich viele Arbeitsblätter und auch ein paar Buchseiten.
Diese Arbeitsblätter muss Cora nun ausdrucken und ausfüllen und am Ende mit in die Schule nehmen, denn die werden tatsächlich dann analog ausgewertet, sobald der Unterricht wieder starten kann. Eigentlich eine coole und moderne Sache, das findet Cora, wäre da nicht dieses Problem hier.
Ich finde ein bisschen doof, dass wenn so viele Kinder drauf sind, das lädt dann halt bis zu 5 Minuten, weil viele Kinder gerade auf dieser App sind und dann ist die vielleicht auch ein bisschen überlastet.
Dass Schüler und auch Schülerinnen wie Cora eine solche Online-Plattform überhaupt nutzen können, das liegt nur daran, dass ihre Schule bereits vor der Corona-Krise Computerkurse angeboten hat, um die Schüler für die Programme überhaupt erst fit zu machen. Ganz ähnlich geht es den über 1000 Schülern an der Herder-Schule in Gießen, die leitet Stefan Tross, und er hat schon vor Jahren die Lernplattform iSurf im Einsatz, nämlich regulär zum normalen Unterricht. Das wiederum ist eine Cloud, die per E-Mail erreichbar ist. Und dort können dann die Lehrkräfte Arbeitsaufgaben einstellen. Von ihm wollte ich jetzt wissen, wie schnell seine Schule auf den Digitalmodus überhaupt umstellen konnte, als es plötzlich in Hessen hieß, der Unterricht im Klassenraum wird wegen des Coronavirus eingestellt.
Das ging eigentlich relativ gut. Wir haben das natürlich im Vorfeld schon diskutiert und auch in den Schulleitungssitzungen wurde immer mal die Frage aufgeworfen, was passiert denn bei Schulschließungen? Und ich habe da schon vor einigen Wochen gesagt, wir brauchen 1-2 Tage und dann sehe ich uns schon in der Lage, ich sag's mal so, 1200 Schülerinnen und Schüler und 100 Lehrer ins Homeoffice zu versetzen, da ja die Zugänge und die Möglichkeiten prinzipiell vorhanden waren. Und es war damals eigentlich klar, wir brauchen über das Wochenende 2-3 Tage und können dann eigentlich 1200 Schülerinnen und Schüler und 100 Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice entlassen. Natürlich, und das muss man auch sagen, es ist ja schon durch die gewisse Dynamik, die die Situation innehat, wird es am Anfang da immer hier und da nochmal zu Schwierigkeiten kommen. Ich glaube, das ist völlig normal, dass der eine oder andere, die eine oder die andere Schülerin noch Schwierigkeiten hat, dass die Kollegen noch ein bisschen vielleicht auch gar nicht so genau wissen, wie gehen sie jetzt mit der Situation um. Ich glaube, vieles hat sich dann auch in der ersten Woche bereits schon besser eingespielt. Und das ist ein Punkt, den man auch nicht vernachlässigen darf. Man geht natürlich, wenn man mit einer Lernplattform arbeitet oder jetzt auch, sag mal, 100% des Unterrichts entsprechend umstellt, geht man natürlich auch davon aus, dass die Eltern und die Kinder zu Hause über die entsprechende Infrastruktur verfügen. Das ist aber leider auch nicht in allen Fällen so vorhanden. Und da hoffe ich, dass die Eltern sich da vielleicht untereinander ein bisschen helfen oder auch vielleicht, wenn es denn möglich ist, die eine oder andere Sache noch angeschafft werden muss. Es ist natürlich, es erhöht, wenn man ganz ehrlich ist, aber auch ein bisschen die soziale Ungleichheit.
Jetzt gibt es ja viele unterschiedliche Fächer, Mathe, Physik, einen Bereich, aber es gibt eben auch noch Sport und Kunst. Wie regelt man dann das über eine Online-Plattform? Ist das überhaupt möglich?
Ja, ich glaube, in Sport ist es nicht möglich. Da muss man sich, glaube ich, keine Illusionen machen. Auch, ich sag mal, vor dem Hintergrund der derzeitigen Krise, wo man ja auch Kontakte vermeiden kann, kann man auch nicht den Kindern da irgendwie Anweisungen geben, macht mal Sport oder geht ins Fitnesscenter oder so. Ich glaube, in Sport ist es momentan schwierig, und da würde ich es ein bisschen seltsam finden, wenn man den Kindern, ich sag mal, irgendwelche Übungen mitteilt, die dort durchgeführt werden. Aber man muss auch sagen, es ist ja nichts anderes, wenn Schülerinnen und Schüler verletzungsbedingt, und das gilt eigentlich von der Stufe 5 bis zur 13, nicht am Sportunterricht teilnehmen können, müssen sie ja irgendwie anders beschäftigt werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, oder es gibt da sicherlich auch die eine oder andere theoretische Möglichkeit.
Sehen Sie denn im digitalen Unterricht, in der Nutzung von Online-Plattformen für Schüler, für Lehrer, sehen Sie darin eine Alternative zum Unterricht, so wie es jetzt gerade gegeben ist? Also jetzt findet ja in den Schulen gar kein Unterricht statt.
Ja.
Ist das eine wirkliche Alternative für die nächsten Wochen?
Also es kommt darauf an, so wie es momentan eben mit den Lernplattformen meistens gelöst ist, oder auch dass im Wesentlichen Wochenarbeitspläne oder Ähnliches zur Verfügung gestellt wird. Das ist sicherlich keine Alternative zu dem regulären Unterricht. Also ich bin selbst unterrichte selbst in 10. Klasse in Mathematik, und da ist es mir einfach wichtig, dass ich physisch vor der Klasse stehe und auch die entsprechenden Hilfestellungen geben kann. Und ich glaube, in dem Kontext kann eine Lernplattform ein sehr gut unterstützendes Medium sein, kann aber auch mal für einen gewissen Zeitraum entsprechend den Unterricht ersetzen, so wie es jetzt eben durch äußere Faktoren notwendig ist. Aber ich glaube, man ist ja mit der Lernplattform nicht am Ende. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der seinen Physik-Leistungskurs unterrichtet, und der hat mit einem anderen System, was er nutzt, wo wir auch hier über eine Einführung vielleicht nachdenken, praktisch schon eine Videokonferenz mit seinen Schülern durchgeführt und hat das alles schon vorbereitet. Also da findet dann zu festen Zeiten der Unterricht wirklich so statt, als würde man im Klassenzimmer sitzen. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, die Schüler haben da im Wesentlichen auch die Möglichkeit zum Zugang zum iPad, dass sich dort die Schülerin auch aktiv am Unterrichtsgeschehen einfach durch so eine Art virtuelle Tafel beteiligen. Und er wird auch, das hat er auch fest vor, hier wirklich Experimente aufzeichnen und die dann auch, oder hier in der Schule auch online durchführen und den Kurs dort beteiligen. Ja. Und mit solchen Möglichkeiten, wo man natürlich in der Masse, in der Breite noch weit von weg ist, das wäre dann schon eine sinnvolle Alternative zu einem Unterricht, so wie man ihn kennt.
Ist es denn so, dass durch die Krise, in der wir uns befinden, durch Corona, durch das Coronavirus, ist das eine Chance, dass sich dahingehend etwas ändert, dass die Schulen in Hessen digitaler werden?
Also für uns ist das eine Chance, so habe ich es auch von Anfang an gesehen, trotz der doch sehr schwierigen Krisensituation. Ich habe schon zu Kolleginnen und Kollegen oder hier auch in der Schulleitung kommuniziert, wir werden jetzt in den nächsten Wochen bis zu den Osterferien sehr, sehr viel lernen, und wir werden auch in den kommenden Jahren profitieren. Und wir haben jetzt auch schon über diesen zwar erst sehr kurzen Zeitraum ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt und auch schon Dinge mitgenommen, die wir dann, wenn der Unterricht wieder regulär startet oder auch in Zukunft ganz anders kommunizieren und vielleicht auch ganz andere Erwartungen, die wir jetzt in Zukunft an unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch an die Lehrkräfte haben. Also bei all der Tragik und Dynamik, die der Situation innewohnt, ich denke, in Bezug auf diesen dezentralen Unterricht sammelt man wirklich wichtige Erfahrungen und macht auch jetzt einen großen Schritt nach vorne in Bezug auf die Nutzung dieses Mediums. Weil, was habe ich ja eben auch schon angedeutet, diese Verbindlichkeit, die vorher nicht da war, die ist natürlich jetzt mit der Aussetzung des Unterrichtsbetriebs zu 100% da. Man muss jetzt damit arbeiten.
Sagt Stefan Dross, er ist Schulleiter an der Herderschule in Gießen. Nicht alle Schulen waren so fortschrittlich und haben sich bereits vor der Krise digital aufgestellt und auch den Einsatz von Online-Plattformen geprobt. Wie ist denn jetzt die Gesamtsituation an den hessischen Schulen? Maike Wiegwald ist Lehrerin und auch Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hessen. Und von ihr möchte ich wissen, wie sinnvoll ist es denn in dieser Zeit, digitalen Unterricht anzubieten? Sind Online-Plattformen und Co. jetzt wirklich die ultimative Lösung für die Schulen?
Nein, das sind sie sicherlich nicht. Also beziehungsweise man muss da sehr genau gucken. Online-Plattformen selber bieten sicherlich Möglichkeiten, vor allen Dingen ergänzend zum Unterricht. Aber natürlich ist es im Moment nicht anders möglich, als digital miteinander in Kontakt zu bleiben. Aber man kann ja auch auf andere Bereiche zurückgreifen, wie E-Mails und ganz traditionell Arbeitsblätter auch an Schüler und Schülerinnen verschicken.
Das heißt, Sie würden sagen, diese Plattformen können den Unterricht jetzt nicht ersetzen?
Nein, grundsätzlich nicht. Aber man muss auch einfach da jetzt den Hintergrund sehen. Bisher war auch digitaler Unterricht als Ergänzung zum regulären Unterricht geplant und nie ausschließlich, so wie es vielleicht im Moment teilweise gesehen wird. Und ich glaube, dass man da vor einer sehr großen Herausforderung steht, sowohl dem Bereich der normalen analogen weiteren Arbeit sicherzustellen und dann eben auch über Arbeitsblätter und Ähnliches den Schülern und Schülerinnen Arbeitsaufträge zukommen zu lassen.
Sie sind selbst Lehrerin. Was würden Sie denn sagen, wie gut sind denn die Lehrkräfte an den Schulen in Hessen auf den Umgang mit so etwas überhaupt vorbereitet? Der Bedarf ist ja auf jeden Fall da. Wie gehen die Lehrer jetzt in dieser Krisenzeit damit um?
Also die Lehrkräfte tun ihr Bestes, das möchte ich jetzt erstmal zuallererst sagen. Sie bemühen sich, sinnvolle, gute Arbeitsaufträge für Schüler und Schülerinnen zusammenzustellen und es diesen zukommen zu lassen. Sehr viele haben klassenweise E-Mail-Verteiler aufgebaut und sind so auch mit ihren Schülern und Schülerinnen in Kommunikation, geben ihnen Arbeitsaufträge, verweisen auf verschiedene Online-Plattformen sicherlich auch, aber auch auf Filmbeiträge, die man entsprechend auch über das Internet nutzen kann und darüber sich auch Inhalte erarbeiten kann. Was allerdings auch wichtig zu bedenken ist, ist, dass sehr viele Schulen überhaupt nicht auf dem digitalen Stand waren, bestimmte Dinge nutzen zu können. Das betrifft sowohl die Hardware wie die Software. Das gilt heute auch für Schüler und Schülerinnen. Auch die haben vielleicht nicht unbedingt die Hard- oder Software zu Hause, um bestimmte Dinge wirklich nutzen zu können.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Vor welchen Herausforderungen werden denn die Schüler, aber auch die Eltern gestellt in diesen Zeiten?
Sicherlich vor sehr große. Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe einer Klasse, die ich unterrichte, über den E-Mail-Verteiler verschiedene Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge zukommen lassen. Und eine Schülerin hat bereits zurückgemeldet, sie konnte die Dateien nicht öffnen, beziehungsweise kann bestimmte Filme bei sich zu Hause nicht abspielen. Was sicherlich an der technischen Hardware-Ausstattung zu Hause liegt. Und da muss man einfach auch sagen, dass sozusagen mittlerweile digitaler Unterricht auch zu einer sozialen Frage werden kann.
Gibt es denn eine Alternative, die Sie präferieren würden oder sagen Sie lieber dann gar keinen Unterricht anzubieten und einfach diese Wochen, bis dann wieder der Unterricht aufgenommen wird, über sich ergehen zu lassen?
Nein, also das denke ich, sollte man auf keinen Fall tun. Es gibt ja immer Dinge, die auch zu Hause erledigt werden können. Auch Dinge, die man vielleicht ansonsten weniger macht, weil man einfach keine Zeit dazu hat. Ein Beispiel wäre, ein Buch zu lesen, darüber zu reden, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen über dieses Buch. Oder auch Dinge zu wiederholen, für die man einfach in den letzten Wochen nicht so viel Zeit hatte, beziehungsweise von denen man selber weiß, dass noch Lücken da sind. Also ich glaube, wichtig ist, ist nicht zu denken, man muss jetzt eins zu eins das so weitermachen, wie es im Unterricht gewesen wäre. Das ist, glaube ich, auch nicht möglich, sondern sollte einfach auf Bereiche zurückgreifen, auf Felder zurückgreifen, in denen man vielleicht noch neue Dinge lernen muss oder vertiefen muss oder üben muss. Dafür ist jetzt Zeit.
Wenn wir uns nochmal die Digitalisierung an den Schulen anschauen, hat die Landesregierung bzw. haben die Schulen hier den Anschluss verpasst, was uns jetzt in Zeiten von Corona auf die Füße fällt?
Also ich glaube, dass mit dieser Situation erstmal vor ungefähr einem halben Jahr oder auch einem Vierteljahr so überhaupt nicht zu rechnen war. Insgesamt muss man, was die Digitalisierung der Schulen betrifft, über viele Bereiche diskutieren, die sowohl die Ausstattung der Schulen betreffen, die aber auch das betreffen, was wir für sehr, sehr wichtig achten, nämlich den ganzen administrativen Bereich, dass es dafür Personen gibt, die sich darum kümmern. Wenn etwas nicht richtig läuft, etwas nicht greifbar ist, für wen auch immer, dass es da einfach Personen gibt, die entsprechend sich um die Probleme kümmern und auch dafür sorgen, dass sie abgestellt werden. Das machen im Moment an sehr vielen Schulen Lehrkräfte on top noch zusätzlich obendrauf und das führt auch ganz oft zu einer Arbeitsüberlastung. Insofern halte ich es für wichtig, dass wir auch künftig sehr genau diskutieren, wie die Schulen digital ausgestattet sein müssen. Da reicht das, was bisher über den Digitalpakt gekommen ist, überhaupt nicht aus. Außerdem ersetzt es nicht das Primat des Pädagogischen. Es ist nämlich nach wie vor auch wichtig, dass Personen miteinander kommunizieren, denn Unterricht ist Beziehungsarbeit, Schule ist Beziehungsarbeit und das muss auch so bleiben.
HR Info, Netzwelt.
Mit dem Thema Schüler im Homeoffice, digitaler Unterricht in Zeiten von Corona. Wir haben bereits Beispiele aus der Praxis gehört, die Online-Lernplattformen für Schüler anbieten. Und wir haben eine Einschätzung darüber gehört, ob der Einsatz wirklich Sinn macht. Ja, aber nicht nur. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Datenschutz. Denn die Schüler nutzen die Plattform über personifizierte Profile und die wiederum speichern Daten. Also Daten darüber, wie die Schüler die Aufgaben erledigen, wann sie diese erledigen und wie schnell sie das tun, zum Beispiel. Könnten diese Daten de facto irgendwo gespeichert werden oder in falsche Hände geraten? Das will ich von René Schäppler wissen. Er ist selbst Lehrer und beschäftigt sich seit 10 Jahren mit der Digitalisierung an hessischen Schulen.
Die größere Problematik liegt aus meiner Sicht im Verhältnis zwischen der Schule und den Schülerinnen bzw. dann den Erziehungsberechtigten. Denn hier schreibt die Datenschutzgrundverordnung den Schulen als die verantwortliche Stelle der Datenverarbeitung vor, dass sie die Datenverarbeitung erstmal grundsätzlich überhaupt nicht machen dürfen und nur nach gewissen Voraussetzungen. Und das ist für Schulen im Moment noch sehr schwierig, weil wir auf der Landesebene noch keine Rechtsnorm haben. Wir haben noch keine Verankerung in den Schulgesetzen mit Erlassen oder Verordnungen, die vorschreiben, dass es erforderlich ist, dass solche Plattformen und solche Datenverarbeitung stattfinden. Und da sind die Schulen in der großen Problematik, das dann datenschutzkonform abzubilden und dann auch die Schüler und die Eltern nicht zu übervorteilen und in ihren Rechten einzuschränken.
Jetzt ist es so, ich habe mit einer Schule gesprochen, die schon eine Plattform einsetzt, die nennt sich iSurf. Andere Schulen nutzen andere Plattformen. Ist das denn jetzt überhaupt rechtens oder ist das illegal, dass sie diese Plattform gerade nutzen?
Das kommt jetzt tatsächlich darauf an, ein bisschen auf die Situation. Wir sprechen ja jetzt über die konkrete Krise, ausgelöst durch den Coronavirus in Schulen. Das Hessische Kultusministerium hat sich dahingehend positioniert und hat Empfehlungen und Anregungen zum digitalen Lernen veröffentlicht und festgestellt, dass Schulen die Lernplattformen wie zum Beispiel das Schulportal, das hessische landeseigene Schulportal, bereits nutzen, also die in der Pilotphase sind, dass die dieses auch durchaus weiter nutzen können. Das ist offensichtlich in der Pilotphase so abgesprochen, auch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten nehme ich an, dass das erstmal in so einer Art Duldung oder in so einer Pilotphase okay ist. Das Kultusministerium sagt gleichzeitig, Schulen, die noch keine solche Lernplattform betreiben, müssen auf andere Kommunikationswege zurückgreifen. Für die Schulen ist es jetzt schwierig in der aktuellen Situation, die Rechtskonformität herzustellen nach europäischer Datenschutzverordnung, Grundverordnung. Das heißt, die Schule muss den Betroffenen, das sind in dem Fall dann die Schülerinnen und deren Eltern, konkret darlegen und transparent machen, welche Daten sie verarbeiten, zu welchem Zweck und wofür. Und müssen sich das dann über eine Einwilligung einholen. Das ist in der aktuellen Situation kaum leistbar und mit dem absehbaren Zeitraum, dass wir womöglich nach den Osterferien dann absehbar auch wieder in den normalen Schulbetrieb übergehen, jetzt wahrscheinlich, da die Schüler überhaupt nicht in der Schule sind, kaum einzuholen.
Was sind denn die Befürchtungen? Also wenn wir uns jetzt mal Worst-Case-Szenarien vor Augen führen in puncto Datenschutz, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Wovor hat man Angst?
Ja, man kann sich verschiedene Sachen vorstellen, dass profiliert wird, dass Werbung geschaltet wird, dass Daten verloren gehen, dass wenn das über längere Zeiträume läuft, ganze Lernbiografien nachvollziehbar sind, bis hin zum sogenannten Learning Analytics, dass also wirklich jeder Klick, jede Bewegung, jeder Aufenthalt, jede Verweildauer auf einem Arbeitsplatz, jede Zeitdauer des Ausfüllens, die Anzahl der Fehler, alles minutiös protokolliert wird und dann algorithmisch angeblich neutral dann die passenden Arbeitsmaterialien ausgewählt werden und der Lehrgang dann fortgesetzt werden kann und das Lernen fortgezogen wird, quasi computergesteuert oder gestützt. Das sind Szenarien, da kann man verschiedenste Ansicht drüber sein. Für mich wäre vielmehr die Frage, wie gehen wir mit diesem Grundrecht um, dass wir uns gegenseitig vergewissert haben, jetzt mit der DSGVO gerade ganz neu wieder. Wir haben uns gegenseitig vergewissert in der Gesellschaft, dass wir auf unsere Rechte der informationellen Selbstbestimmung sehr achten wollen und dass wir insbesondere sehr darauf achten wollen, wenn es sich um Kinder und Jugendliche handelt. Und den Kindern und den Jugendlichen dieses Recht abzusprechen und zu sagen, nein, du entscheidest jetzt nicht mehr selber, wer deine Daten bekommt, wer dein Lernen beobachten darf, wer mitkriegen darf, wann du welches Arbeitsblatt runterlädst. Diesen Schritt sollten wir uns sehr gut überlegen, weil es gerade unsere Kinder und Jugendlichen sind, die in der voranschreitenden Digitalisierung der Welt aus meiner Sicht lernen sollten, wie wichtig dieses Grundrecht ist und wie viel Wert sie darauf auch legen sollten und wie vorsichtig wir damit umgehen sollten, wenn wir dieses Grundrecht einschränken und den Kindern und Jugendlichen, und das sehe ich so ein bisschen in der Gefahr jetzt in dieser übereilten aktionistischen Welle während der Corona-Krise, wenn wir den Schülern das Signal geben, schaut her, sobald eine kleine Krise auftritt, ja, gut, man mag jetzt unterschiedlicher Meinung sein, wie groß die Corona-Krise ist, aber ich meine, bis zu den Ferien, das ist ein wirklich überschaubarer Zeitraum, da wird kein Schüler nachhaltigen Schaden erleiden, selbst wenn er gar keine Arbeitsmaterialien bekommen sollte, aber er bekommt sie ja von seinen Lehrerinnen und Lehrern auf anderen Wegen. Mhm. Wenn wir den Schülern signalisieren, schaut, wenn die Krise noch so überschaubar ist, bereits da gehen wir hin und schränken eure Grundrechte ein. Bereits da greifen wir in euer Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung ein. Wenn Schülerinnen und Schüler das lernen und wahrnehmen und diese Erfahrung machen, schmälern wir und schleifen wir quasi dieses uns groß erkämpfte Recht mit der Europäischen Grundverordnung des Datenschutzes. Und da wäre ich sehr vorsichtig. Und das wäre eher meine Sorge, diese Grundrechte einzuschränken, als sich jetzt Szenarien auszumalen, was wer mit diesen Daten macht. Wobei das natürlich, wie immer wieder gesagt wird, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts, natürlich im Interesse eines jeden derartigen Konzerns ist, eine möglichst breite Kundschaft und möglichst viele Daten zu haben, die er dann wieder auswerten kann. Ich gehe so weit, dass in manchen Einwilligungen und Datenschutzerklärungen steht, dass die Daten verarbeitet werden dürfen, also die Schülerdaten verarbeitet werden dürfen, um das eigene Produkt zu verbessern. Und da stelle ich mir die Frage im Rahmen von Kommerzialisierung und Ökonomisierung der Bildung, ob das tatsächlich die Aufgabe von Schule ist, dass wir quasi Schüler als Clickworker, die dann stundenlang in dieser Plattform sich bewegen natürlich, dass wir die nutzen und deren Daten dann kommerziellen Unternehmen zur Verfügung stellen, damit die ihr Produkt verbessern können. Also wenn, dann sollten das doch landeseigene Plattformen sein, die keinerlei kommerziellen Interesse daran hegen.
Was würden Sie dann vorschlagen? Würden Sie dann sagen, okay, man sollte auch in dieser Zeit, in dieser Krise, wo jetzt der Unterricht ausfällt, dann gar keinen Unterricht lieber anbieten, anstatt diese Plattformen zu nutzen? Oder sagen Sie, es darf nur eine gewisse Art und Weise Unterricht stattfinden mit gewissen Tools?
Also ich denke, wir haben einen überschaubaren Zeitraum, den wir jetzt vor uns haben. Und wir haben da jetzt die Möglichkeit, vielleicht auch mal über alternative, kreativere Aufgaben und Arbeitsformen nachzudenken, die wir den Schülern geben können. Wir erreichen die Schülerinnen und Schüler und andersrum können die Schülerinnen und Schüler auch die Schulen erreichen. Also wir sind nicht in einer Situation, wo wir voneinander regelrecht abgeschnitten sind. Und in der Form darüber nachzudenken, dass man natürlich Arbeitsmaterialien und Pakete bereitstellen kann. Jede Schule betreibt mittlerweile eine Webseite. Ja, da ist es für so einen Webseitenbetreiber aus meiner Sicht kein Problem, da die verschiedenen Klassen abzubilden und dann da Arbeitsmaterialien, die keine personenbezogenen Daten enthalten müssen, bereitzustellen. Ja, und zu sagen, hier, da sind 5 und 6 Materialien für die und die Klasse und die Materialien kann man mit einem Klick jetzt runterladen oder man verschickt sie per E-Mail oder also da hat man schon verschiedene Wege und ich sag mal ganz extrem, wenn alle Stricke reißen und man Schüler gar nicht erreicht, ein Lehrer, der so ein Arbeitspaket packt und auch das machen manche Schulen und das dann in den Umschlag packt, ist 2, 3 Tage später auch beim Schüler. Also wir sind nicht in einer derartigen Krisensituation, die Schüler nicht zu erreichen. Aber auch über kreative und offenere Arbeitsformen nachzudenken, den Schülern Beobachtungsaufträge, Rechercheaufträge zu geben. Es muss ja nicht immer das Arbeitsblatt sein mit 10 Lücken, Texten und dann müssen ein paar Worte ausgefüllt werden. Man kann ja auch ein bisschen offener denken. Man kann Beobachtungstagebücher schreiben, beobachte, wie es dir und deiner Familie während dieser Corona-Krise geht. Beobachte, wie es in deiner Umgebung sich verhält. Oder man kann auch thematische, zum Unterricht passende Referate vorbereiten lassen, kleine Ausarbeitungen bis hin zu Austauschen untereinander. Irgendwie, ja, dass man im Deutschunterricht Briefe schreiben lässt. Irgendwie, ja. Arbeitsauftrag für eine 5., 6. Klasse, schreibe einen Brief an deine Großeltern, die vielleicht gerade von dir entfernt sind und vielleicht gerade nicht alleine raus können. Schreibe ihnen einen Brief, wie es dir geht und was du von der Corona-Krise hältst. Und das ist ein Arbeitsauftrag, da ist ein Schüler ruhig auch mal eine Doppelstunde mit beschäftigt. Und den dann abzuschicken mit einem Briefumschlag ist auch ein Auftrag, den man geben kann. Also ich denke, wir haben verschiedenste Möglichkeiten, unsere Schüler zu erreichen und ihnen auch Aufträge und Materialien zur Verfügung zu stellen, mit denen sie 2 Wochen aushalten können.
Sagt René Schäppler. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir in der aktuellen HR-Info-Netzwelt erfahren haben. Eine wirkliche Alternative ist der digitale Unterricht von zu Hause aus nicht. Er ist eher ein Werkzeug, um die aktuelle Notsituation zu überbrücken. Denn die Online-Systeme kommen nicht nur oft an ihre Grenzen, sondern nicht alle Eltern haben auch die nötige Infrastruktur zu Hause. Außerdem entsprechen gerade die Online-Plattformen nicht den nötigen Datenschutzbestimmungen, weil darüber ganze Lernbiografien nachvollziehbar wären und auch die Grundrechte der Schüler ausgehebelt werden. Die HR-Info-Netzwelt gibt es jede Woche neu als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Ich bin Juli Rutsch.